SRF 3.
Australien setzt auf Tony Abbott, den Konservativen, den Frauen- und Fremdenfeindlichen. Wir wollen wissen, warum. Dann, die EU schafft in der Syrien-Frage den Schulterschluss. Und Arbeitslosigkeit, Langeweile, Drogen. Für junge Malediver ist ihr Land alles andere als ein Paradies.
Ecstasy, Weed, Heroin, Hash Oil, you name it. Coke is not here.
Nun hoffen sie auf den neuen Präsidenten. Das Wetter, zunehmend Schauer und Gewitter. Im Osten ist es freundlicher. Die Temperatur morgen um 22 Grad. Am Mikrofon sind Brigitte Kramer und Bettina Studer mit den Nachrichten.
In Australien hat die Labour-Partei von Premierminister Kevin Rudd ihre Niederlage bei den Parlamentswahlen eingeräumt. Neuer Regierungschef wird Tony Abbott mit einer konservativen Koalition. Diese könnte sich nach Hochrechnungen 90 der 150 Mandate sichern. Die Labour dürfte mit 56 Abgeordneten ins Parlament einziehen. Wahlsieger Abbott kündigte als erste Amtshandlung die Abschaffung der CO2-Steuer an. Australien werde wieder wirtschaftsfreundlich, sagte Abbott in seiner Siegesrede in Sydney. Die EU-Außenminister sehen den syrischen Präsidenten Assad als Urheber der Giftgasangriffe im August. Die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton sagte nach einem Ministertreffen in der litauischen Hauptstadt Vilnius, dass derzeit alle verfügbaren Informationen darauf hinwiesen, dass das Assad-Regime für die Angriffe auf das syrische Volk verantwortlich sei. Hinter dieser Erklärung stünden alle 28 Mitgliedstaaten der EU, so Ashton. Das ägyptische Militär ist auf der Sinai-Halbinsel an der Grenze zu Israel gegen Milizen vorgegangen. Laut Nachrichtenagenturen wurden beim Einsatz Kampfhelikopter und Panzer eingesetzt. Ob es Tote oder Verletzte gab, ist bisher unklar. Derweil verhinderten Spezialisten der Armee einen Bombenanschlag auf eine Bahnlinie nahe des Suezkanals. Wie ein Vertreter der Sicherheitskräfte sagte, hatten Anwohner den Sprengsatz entdeckt und Alarm geschlagen. Die Spezialisten konnten die Bombe schließlich entschärfen. In der somalischen Hauptstadt Mogadischu ist es zu blutigen Bombenanschlägen gekommen. Wie die Polizei mitteilte, explodierte zunächst eine Autobombe vor einem Restaurant. Kurze Zeit später habe sich ein Selbstmordattentäter im selben Restaurant in die Luft gesprengt. Dabei seien mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen. Zu den Anschlägen bekannte sich bisher niemand. China investiert 5 Milliarden Dollar in ein kasachisches Ölfeld. Die beiden Länder würden noch heute ein entsprechendes Abkommen unterzeichnen, gab Kasachstans Präsident Nazarbayev bekannt. Mit diesem milliardenschweren Ölgeschäft baut China seinen Einfluss in Zentralasien weiter aus. Die Beteiligung am Ölfeld ist Teil eines Gesamtpakets an Vereinbarungen im Wert von 30 Milliarden Dollar zwischen China und Kasachstan. Die SP Schweiz hat zu ihrem 125. Geburtstag zu einem Fest auf dem Berner Waisenhausplatz geladen. Verschiedene prominente sozialdemokratische Politiker hielten bei der Veranstaltung Reden. Altbundesrätin Ruth Dreyfus etwa blickte auf die Vergangenheit der Partei zurück und betonte, dass trotz vieler Erfolge für die SP auch heute noch viel zu tun sei. Die SP wurde im Oktober 1888 gegründet, als Zusammenschluss verschiedener Arbeiterbewegungen. Das Wetter, heute scheint noch zeitweise die Sonne, speziell im Westen gibt es Schauer oder Gewitter. Im Osten bleibt es weitgehend trocken. Morgen Sonntag gehen verbreitet Schauer und Gewitter nieder bei 22 Grad.
Info 3 Abend.
Noch vor 6 Jahren konnte die australische Labour-Partei einen überwältigenden Sieg feiern. Und jetzt das. Die Partei von Premier Kevin Rudd wird regelrecht vom Feld gefegt. Es triumphieren die Konservativen um Tony Abbott. Dabei galt der ultrakonservative ehemalige Journalist Abbott noch bis vor kurzem selbst bei den eigenen Leuten als unwählbar. Was ist passiert? Das habe ich unseren Korrespondenten Urs Welterlin gefragt.
Also zum Ersten hat Abbott eine sehr disziplinierte Kampagne geführt. Sie war extrem orchestriert, es gab kaum Ausrutscher. Viel wichtiger aber für den Entscheid war sicher die Instabilität in der Labour-Partei in den letzten Jahren. 2010 war Kevin Rudd von Julia Gillard geputscht worden. Sie war dann die erste Frau an der Regierungsspitze und jetzt im Juni kam wieder Rudd und löste sie ab. Australier hassen Instabilität in ihrer Politik. Mindestens aber so wichtig für den Erfolg Abbotts war die Unterstützung der konservativen Medien. Die Berichterstattung, vor allem in den Medien von Rupert Murdoch, war unglaublich einseitig zu seinen Gunsten. Die Medien haben aus einer sehr schwierigen Person eine Figur gemacht, der man zumindest eine Chance geben will.
Für Tony Abbott ist Klimawandel Mist, Frauen sind eher minderwertig und Asylbewerber schlicht unerwünscht. Denkt die Mehrheit der australischen Stimmberechtigten tatsächlich so wie der künftige Regierungschef?
Nein, die Australierinnen und Australier denken sicher nicht, die meisten so. Aber Klimaskepsis ist weit verbreitet. Auch hier muss man einen wesentlichen Teil der Schuld den Medien zuschieben. Abbott wird in den nächsten Monaten, wahrscheinlich sehr schnell, wird er versuchen, die CO2-Steuer abzuschaffen und auch die Bergbausteuer. Das sind zwei sehr, sehr wichtige Steuern, die zum Ziel hatten, eben die Emissionen zu reduzieren. Unter den Asylbewerbern, ganz ein wichtiges Thema, auch im Wahlkampf, er will die Bootsflüchtlinge nach Indonesien zurückschieben und sogar ein ganz skurriler Vorschlag, den Indonesien Boote abkaufen, damit die also nicht von Asylbewerbern benutzt werden können. Frauen, da hat er ein bisschen die Luft rausgeholt aus diesem Vorwurf, dass er frauenfeindlich sei, und zwar hat er einen Mutterschaftsurlaub hat er vorgeschlagen, und zwar einen sehr generösen, generöser als der von Kevin Rudd. Aber den Ruf, ein Sexist zu sein, wird aber nicht so schnell ablegen können.
Australien hat 22 Jahre Wirtschaftswachstum hinter sich, vor allem dank des Bergbaubooms. Diese rosigen Zeiten sind vorbei. Mit welchen Rezepten wird hier die neue konservative Regierung antreten?
Abbott wird sich in erster Linie jetzt mal konzentrieren auf den Haushalt, dass der wieder in schwarze Zahlen zurückgeht. Das bedeutet, dass es zu Kürzungen kommen wird. Er hat bereits angekündigt, wir müssen vielleicht hart durchgreifen. Wie hart und wie brutal, das wissen wir noch nicht.
Das war Australien-Korrespondent Urs Welterlin.
Info 3 Abend.
Unmittelbar nach den ergebnislosen Beratungen beim G20-Gipfel in Russland haben die EU-Außenminister in Litauen nach einer gemeinsamen Haltung im Syrien-Konflikt gesucht und gefunden. Von der ARD Martin Bohne.
Die EU hat doch noch eine gemeinsame Haltung zum Syrien-Konflikt gefunden. EU-Außenbeauftragte Ashton sagte, dass man eine klare und starke Antwort auf den schweren Bruch des Völkerrechts durch die Giftgasattacken finden müsse. Allerdings könnte es nur eine politische Lösung für den syrischen Bürgerkrieg geben. Und sie begrüßte im Namen aller Außenminister die Erklärung des französischen Präsidenten Hollande, dass vor der Entscheidung über den möglichen Militärschlag gegen das Assad-Regime der Bericht der UN-Chemiewaffeninspekteure abgewartet werden solle. Bundesaußenminister Westerwelle begrüßte es, dass die Europäer zu einer entschiedenen und vor allem einstimmigen Haltung gefunden haben, aus vollem Herzen, wie er sagte. Deshalb hätten die Bundeskanzlerin und er auch entschieden, dass Deutschland sich der gestrigen Syrien-Erklärung von 11 G20-Staaten anschließt. Darin wird auch eine starke Antwort der internationalen Gemeinschaft auf den Giftgaseinsatz angemahnt. Deutschland hatte die Erklärung als einziger europäischer G20-Staat vorerst nicht unterzeichnet. Man wollte der Diskussion aller EU-Staaten hier in Vilnius nicht vorgreifen, hat es zur Begründung in Berlin gehießen. An dem Treffen in Vilnius nahm auch US-Außenminister Kerry teil. Die Europäer hätten ihm ihre klare Erwartung nahegebracht, den UN-Bericht bei der Entscheidung über einen Militärschlag zu beachten, so Westerwelle. Und er habe den Eindruck, dass die amerikanische Seite dies auch verstanden habe. Kerry selbst äußerte sich öffentlich dazu nicht. Sein Sprecher stellte klar, dass Kerry keinerlei Zusagen in dieser Hinsicht gegeben habe.
Info 3 Abend.
Die Malediven, wir kennen sie vor allem als Ferienparadies, die Strände weiß, das Meer türkis. Heute wählt der Inselstaat einen neuen Präsidenten. Ein weiterer Schritt Richtung Demokratie in einem Land, das noch bis vor 5 Jahren eine Diktatur war. Als Favorit gilt der Umweltaktivist Mohamed Nasheed, vor allem bei den Jugendlichen. Denn diese leiden unter hoher Arbeitslosigkeit und Langeweile. Die Reportage von Karin Wenger zeigt die Kehrseite des Paradieses.
Die Jugendlichen auf der Hauptinsel Male haben eine Hauptbeschäftigung, Mopedfahren. Endlos drehen sie Runden um die winzige Insel. Tebe, ein 30-jähriger, langhaariger Surfer, schaut ihnen vom künstlichen Strand her zu.
Here it's like you have to have a bike, you have to have an expensive handphone to date chicks and all.
Wenn du kein Motorrad hast und kein teures Handy, kriegst du kein Chick, kein Mädchen. Aber was soll's, ich gehe zu Fuß, in 20 Minuten schaffe ich's einmal um die Insel. Nachts bastelt Tebe manchmal an Computerprogrammen. Tagsüber surft er oder macht gar nichts. Male sei langweilig.
Male is boring, you know, right? Thing is that there's nothing like no clubs, no nothing, no sort of entertainment here.
Es gibt hier nichts, keine Clubs, keine Unterhaltung und Alkohol ist verboten, weil wir ein muslimisches Land sind. Dafür kriegst du an jeder Ecke harte Drogen. Mit ihnen bekämpfen wir die Langeweile. Jene, die nicht um die Insel kurven, sitzen in Male in einem der vielen Cafés. Im Seagull Coffee Shop warten die Freunde Ahmed und Mohammed auf ihren Kaffee Latte. Kaffee trinken sei seine Hauptbeschäftigung, sagt der arbeitslose 22-jährige Ahmed, der ein Studium als Weltraumingenieur abgeschlossen hat.
The problem is that we don't have enough employment here. So basically, if I am educated, then I am eligible for a job. Most of the time I won't be able to get up that job because of the internal corruptions and internal.
Das Problem ist, dass es nicht genügend Arbeit gibt und um einen Job zu kriegen, braucht man die richtigen Beziehungen, pure Korruption. Deshalb hänge ich rum, aber das ist frustrierend. Wir alle wollen weg von der Insel. Die Arbeitslosigkeit liegt auf den Malediven zwischen 27 und 40%, je nachdem, wen man fragt. Viele Jugendliche hoffen, dass der neue Präsident genau dieses Problem anpackt, ihnen mehr Freiheit verschafft und Vergnügungsmöglichkeiten.
Das war Info 3 am Abend, im Studio und verantwortlich Brigitte Kramer.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.